Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, dann tatütata, sind wir wieder. Hallo und herzlich willkommen im Autokino. Schon wieder hier.
Genau.
Direkt gestorben am Mineralwasser.
Was? Was meinst du?
Bist direkt gestorben am Mineralwasser.
Ich bin direkt gestorben. Ja, man muss dazu sagen, während wir hier friedlich versuchen, Podcast aufzunehmen, wütet in der Stadt das Stadtfest, das Aschaffenburger Stadtfest, und die Leute flippen aus, weil hier mal was los ist, ne?
Das ist wirklich so. Als wirklich ein Gebrüll auf der Straße. Neben bin ich an so einer Bühne vorbeigelaufen, als ich hergelaufen bin, da lief ja wirklich einfach, also es ist eine Coverband hat gespielt.
Ja.
Und die haben die ganze, also ich habe das ja so immer aus der Ferne gehört, über den Tag, weil das halt super krass über die Dächer schallert. Und als ich rausging, haben sie wirklich mir zu Ehren Laila gespielt. Da habe ich mich sehr gefreut.
Genial.
Und davor haben sie nur so 80er-Klassiker gespielt, also 90er-Klassiker, also nur so ein Potpourri, was so im Radio läuft,
ja.
Und dann am Ende einfach Laila. Ja, geil.
Stark.
Danke.
Aber ich muss auch sagen, dieses Laila-Ding, ne, da haben wir ja noch nie im Podcast oder so drüber gesprochen. Und da will ich mal eine Sache sagen, Leute. Ich bin auf eurer Seite. Egal, welche Seite ihr seid.
Ich das bin ist auf, bei vielen Themen so.
Ja, ich bin auf eurer Seite.
Ja.
So.
Das Pendant dazu ist, es ist mir wirklich unfassbar egal.
Ja.
Das ist immer so, alle machen so Geschiss. Ich bin so, hey, mein Lieblingssong war Lutsch meinen Schwanz für Jahre. Also fuck
ja,
you.
Genau. Es ist absolut mir sowas von shitty scheißegal.
Scheißegal.
Es könnte mir nicht egaler
aber
sein.
Aber es ist schön, es ist scheißegal so zu formulieren, dass man sagt, ich bin auf all euren Seiten.
Ja. Ich habe mir gedacht, ich steige mal mit einem kontroversen Thema ein. Denn du hast mir schon vorhin vor der Aufnahme gesagt, Chrissy, als ich sagte, viel geguckt habe ich nicht. Ich habe die ganze Woche gebuckelt wie ein Blöder. Und bei mir war es eigentlich auch ziemlich genau so, aber ich habe einen guten Tipp bekommen, was wir gucken könnten fürs Autokino, was ich gucken könnte, weil es so ein bisschen unsere Thematik auch so trifft. Aber vorher will ich eine kontroverse Sache sagen. Ich bin sehr gespannt, wie du reagierst. Ich liebe ja Disney, so wie du. Ne?
Mhm.
Du liebst ein bisschen mehr. Ich würde aber vielleicht auch sagen, nee, ich würde sagen, ich finde Disney cool. Ne?
Mhm.
Und ich würde sagen, du gehst in die Richtung Stalker. Ne,
also so, stehe schon manchmal bei der Mickey Maus vom Haus.
Genau, und jetzt will ich sagen, ich finde Disney cool, ne?
Ja.
Und jeder liebt Disney, ne? Und oder findet Disney cool.
Ja.
Aber sind wir mal ehrlich, Mickey Maus ist doch für den Arsch. Also ich verstehe natürlich, dass man jetzt erstmal sagen will, Moment mal kurz, es ist die Galionsfigur, aber ich finde, die Maus hat nie was Relevantes gemacht. Die ist zu Unrecht Frontmann dieses Konzerns. Und ich finde,
wer soll denn sonst Frontmann sein?
Ja, genau,
sein?
Darauf will ich mit dir hinkommen. Also findest du nicht auch, die Maus hat's einfach nicht verdient? Das ist doch nicht geil. Das war wie Philipp Lahm, der damals Kapitän der deutschen Nationalmannschaft war. Oder?
Ja.
So, das ist euer Kapitän, oder was?
Ja, dann, Leute. Ich habe noch nie darüber nachgedacht, weil ich glaube, jeder hat sich einfach damit angefreundet, dass Mickey Mouse Mickey Mouse ist. Mickey Mouse bringt eine Sache mit, die fast keiner von den anderen mitbringt und deswegen ist sie auch schon mal prädestiniert. Das ist die Form des Kopfes. Diese Form mit den Ohren, das hätte kein anderes Tier, keine andere Figur so gut hinbekommen. Und allein deswegen, weil du so eine markante, unverkennbare Silhouette hast, würde ich sagen, ist Mickey Mouse auf jeden Fall schon in vielen Hinsichten unersetzbar.
Mhm.
Ja. Also wenn du jetzt mal so einen seitlichen Goofy oder sowas genommen hättest, hätte aus wie ein Pimmelbild. Also hätte gar nicht
klar. Moment, ja, gut, Goofy von der Seite sieht man aber diese zwei Hasenzähnchen. Also der hat ja so süße Zähnchen.
Ja, aber das wäre trotzdem, wenn ich jetzt mir vorstelle, dass so eine Drohnenshow ist. So, jetzt habe ich ja diese Drohnenshow gesehen und machen die Formen riesengroß, dieses Mickeys-Zeichen und so. Wenn ich mal vorstelle, machst du einen blöden Goofy-Kopf. Sieht so. Ich glaube, na ja, gut, Mickey Mouse war halt das Erste, was so kam, ne? Also der Steamboat Willie-Film ist ja so das Erste. Und wenn du halt der Erste bist, so. Der Erste auf dem Mond war der Erste auf dem Mond und der Zweite nur der Zweite.
Ja, das stimmt, aber das, also ich meine, also das, das Walt Disney, ne? Das Erste, was er gemacht hat, das war dieses Mickey Mouse-Ding, ne? Und seine ganze, der Rest des Schaffens, ne? Wird immer darunter bleiben. Das finde ich irgendwie komisch. Das ist wie wenn ich heute noch sagen würde, Chris Anu von Willkommen zur Bukake Party macht jetzt auch Podcast. Also weißt du, ich meine, man identifiziert sich ja eher mit dem Besten, was man gemacht hat und nicht mit dem Ersten.
Ja, aber Mickey Mouse, es geht ja eher ums Gefühl. Mickey Mouse ist ja das einfach, Mickey Mouse hat ja, besticht ja nicht dadurch, dass sie so wahnsinnig krasse Inhalte abgeliefert hat, sondern sie besticht dadurch, dass sie ein Gefühl vermittelt.
Was denn mit Baby Yoda zum Beispiel? Könnte doch, ist doch auch ein prägnante Silhouette.
Ja.
Ja.
Gut, dann haben wir es doch. Nein, das steht ja für ein Franchise. Aber Disney steht ja für Disney. Du brauchst ja was höher ist. Star Wars, du kannst nichts aus Marvel oder Star Wars nehmen. Das ist Quatsch. Du kannst ja nichts von Pixar nehmen. Du musst was nehmen, was für Classic Disney steht.
Okay, zum Beispiel das Beast.
Classic Disney. Doch, scheiße, von der Silhouette, das ist doch kacke.
Ja, aber das
ein schlecht gelaunter alter Mann, der sich verwandelt hat, weil er sauer war, ist doch nix.
Okay, dann vielleicht Bella, Belle.
Könnte jede Prinzessin sein.
Stimmt, ja.
Scheißegal. Du brauchst schon eine Maus.
Ja, dann doch Belle. Okay, also. Herr Bell, dann immer Goofy. Der Bell, ja. Also, ich hätte gerne, dass wir das ändern. Also, wir müssen eine Petition dazu machen, dass die Maus muss weg.
Die Maus muss
weg. Ich habe keinen Bock mehr auf die Maus.
Wir können gucken, dass die Maus. Weißt du, was das.
Also die Ratte hier von Ratatouille. Ist ja auch ein Classic.
Gott sei Dank gehört dir Disney nicht. Ne? Das wäre das Schlimmste, wenn du da rein, toll, erstmal was fallen lasse, für eine Stunde.
Donald zum Beispiel. Fände ich viel besser.
Keine Hose an.
Deswegen.
Das ist ein Perverser.
Das stimmt, ne?
Keine Hose.
Keine Hose. Schwänze guckt die ganze Zeit raus. Das, okay. Aber Tick. Weißt du, das finde ich genial, wenn es Tick wäre. Nicht Trick oder Trag.
Ich weiß nicht mal, welche Farbe hat Tick.
Ich würde sagen, Tick ist blau.
Meinst du?
Mhm. Die rot. Ich habe halt früher die lustigen Taschenbücher gelesen. Ey, Leute denken ja immer, ich habe nie Comics gelesen, aber bei Disney habe ich ja wirklich die Comics gelesen. Mhm. Und die Mickey-Maus-Geschichten, die waren mir immer scheißegal. So, was mir wirklich am Herzen gelegen hat, waren diese Donald, Dagobert, Tick, Trick also und Track-Geschichten.
Sachen.
Ja, genau. Das fand ich geil. Alles, was in Entenhausen gespielt hat, diese ganze Mickey-Nummer, die war mir wirklich egal.
Ist Rassismus?
Nee, ja, okay. Muss ich jetzt schon.
Im Endeffekt am Schluss immer eine Rassismusdebatte
muss ich jetzt schon eine Stellungnahme veröffentlichen auf Instagram?
Ja, da habe ich mich vergriffen.
Ja.
Ich finde, Mickey Mouse ist schon okay. Es muss auch ein bisschen langweilig sein. Die Galionsfigur von Star Wars ist Vader. Ich finde, Vader ist auch nicht das Krasseste, was Star Wars zu bieten hat.
Oh, aber Vader ist halt sau ikonisch im Gegensatz zu Mickey Mouse.
Nein, Vader ist einfach ikonisch vom Design her. Aber Vader hat ganz wenig ikonische Momente in der klassischen Trilogie. Das ist nicht so krass. Vader ist überschätzt.
Nee, ich finde, doch, der hat die
Ikonen. Vader hat die besten Szenen hat er danach bekommen. Rogue One.
Jetzt. Naja, aber also diese, ich würde sagen, die bekannteste Szene aus Star Wars ist Ich bin dein Vater.
Ja, okay. Gut, eine.
Ja.
Ja, die und das ist wie wenn Miggy. Haha, Pluto!
Hey, Miggy, hey, Pluto! Okay. Ich merke schon, damit müssen wir nochmal ins Plenum gehen. Da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Aber ich wollte es nochmal in den Raum öffnen. Ich merke auch, du bist nicht ganz verschlossen dieser These gegenüber. Also ich merke, du warst so ein bisschen. Ja, eigentlich hast du recht, weil die Figur bockt dich schon auch am wenigsten wahrscheinlich von den vielen. Dumbo bockt einen auch nicht.
Dumbo?
Ja, ist doch
emotional. Ist ein kleiner Arme, der hat riesige Ohren. Was, mit dem habe ich so connected als Kind. Ja,
ich hasse diesen Film. Also, ich hasse den Film
Dumbo. Was? Du hasst Dumbo?
Ja, ich hasse den Film Dumbo. Ja.
Der ist super. Nee, der ist auch so ein bisschen druggy, finde ich.
Ja, aber ich finde, das ist einfach nur, das ist, als würde ich so mein Trauma nochmal anschauen. So, das ist, ich finde wirklich, also es triggert mich einfach viel zu sehr. Dumbo triggert mich viel zu sehr. Genauso wie, egal, wollen wir nicht drüber reden. Aber es gibt Prinzessin Jasmin zum Beispiel, finde ich auch noch eine gute Wahl für die Galionsfigur.
Einfach nur.
Aber in einem roten
Outfit. Eine geile Alte.
In einem roten Outfit. Ihr wisst genau, welches Outfit ich meine. Leute, also ich würde mal sagen, wir reden auf jeden Fall nochmal drüber. Es war mal eine, ich habe gedacht, ich komme mal mit einer kontroversen Frage rein. Und
war wahnsinnig kontrovers.
Die Maus muss weg. Ich bin mal gespannt, wie viele Leute mir noch schreiben werden und sagen, Chris, da gibt's schon eine Petition und ich bin genau so wie du auf deiner Seite. Ich meine, ich finde, das Walt Disney, ne? Vielleicht ein Antisemit war oder so, Lirum Larum, aber die Maus muss weg. Das ist mir das Allerwichtigste.
Das Geilste, wenn es irgendwann heißt, weil in den Studios und so steht doch immer diese Walt Disney Statue, wo man die Mickey Maus an der Hand hält. Ne? Die steht ja so im klassischen Disneyland und sowas.
Ja.
Wir haben jetzt endlich die Statue weggemacht. Alle denken so, Gott sei Dank haben sie den Nazi abgebaut. Und dann steht er so alleine da und einfach nur so, hat einfach so Winnie Pooh an der Hand. Oder so.
Winnie Pooh. War das von Disney?
Winnie Pooh ist nicht klassisch. Also ich glaube, Disney hat Winnie Pooh nicht erfunden, weil Winnie Pooh ist jetzt Public Domain, habe ich letztens gelesen.
Mhm. Also es ist ja mittlerweile alles Disney. Ist ja eh alles komplett scheißegal. Es ist ja alles Disney. Ich bin, keine Ahnung, Polizeiruf 110, Disney.
Ja.
GZSZ, Disney.
Du bist auch Disney.
Ich bin auch Disney.
Hast so einen kleinen Schriftzug unter dem Fuß gebrannt.
Genau, ja. Walt Disney. Ich habe gerade eben die Frage gestellt, was wollt ihr uns mal für eine Frage stellen? Und da kamen sehr, sehr viele Fragen rein. Und jetzt habe ich die Aufgabe, so ein bisschen zu schauen, welche Fragen wir jetzt hier so vielleicht besprechen können. Es gibt viele zum Thema Filme und Serien, gibt aber auch viele sehr persönliche Fragen. Mhm. Was hättest du gerne als allererstes?
Fangen wir doch mal mit, weil wir noch im Vorgespräch sind. Wir können ja dann langsam die Brücke hinbauen vom persönlichen zum Filmthema.
Mhm.
Stell dir mal eine persönliche Frage, Christian.
Meine erste persönliche Frage wäre von Simi Raikkonen. Beste gemeinsame Erinnerung?
Haben wir das nicht schon mal uns gefragt?
Die beste gemeinsame Erinnerung?
Haben wir das nicht schon mal irgendwann gehabt?
Naja, weiß ich nicht. Es könnte ja auch, vielleicht ist ja nochmal einer dazugekommen. Aber die,
Lübeck.
Was?
Lübeck. Womit habe ich das verdient?
Nee, also ich finde, es gibt schon viele gemeinsame gute Erinnerungen und es sind halt so viele. Also ich glaube halt, ich weiß gar nicht, ob die guten Momente immer unbedingt die beste gemeinsame Erinnerung waren. Weil manchmal ist es ja auch vielleicht
schon
so.
Schon die, wo so ein bisschen Psychoterror ausgeübt wurde.
wo du wieder nachts um 3 Uhr hast gesagt, komm, wir fahren mal. Wir hören mal bei der Maus vorbei, gucken nochmal Disneyland einmal. Ich will noch einmal am Schloss vorbeifahren, mal gucken, ob die noch wach ist. Und ich habe gesagt, Max, wirklich halt's Maul, Alter.
Die wohnen im Schloss noch Licht an.
Ja, da wohnt niemand in dem Schloss. Das ist nur, die bauen da Filmkulissen nach. Das gibt's gar nicht wirklich. Und ich sag, doch, irgendwann werde ich die sehen und so.
Dann wieder. Dann lang ich ihr an die Ohren.
Ja. Ja. Aber, also die beste gemeinsame Erinnerung.
Was ich sehr mochte damals, war, wie wir zusammen zu Rock am Ring gefahren sind. Es war sehr witzig, wie wir vor 9 Jahren mal bei Rock am Ring waren.
Mhm.
Im Sommer, wo wir dann so ein Hotel hatten auf dem Gelände.
Ja.
Wo ich dann aus dem Hotel raus bin und dann hat noch der Sänger von The Prodigy mir gewunken, weil er besoffen an der Theke saß. Ein paar Jahre später war er nicht mehr da.
Ist er gestorben?
Er ist gestorben, ja. Der Sänger von The Prodigy ist tot.
Jesus.
Tja, ansonsten sag du doch mal was. Ich finde die Frage, also ich finde so Fragen immer super schwer, einen Moment zu benennen.
Ja, also.
Weil es sind eher, für mich sind es meistens so große ganze Sachen. Der Trip damals, Anfang 2020, vor Corona mit dem Stenger und dir nach Bergen war schön. Auf der Bühne fand ich ganz viele Autokino-Sachen schön.
Ich glaube, während der ersten Autokino-Show, die wir im Stadttheater gemacht haben, wo ich gemerkt habe, wir haben uns jetzt irgendwie was zusammen aufgebaut oder generell gemerkt habe, das hören ja auch wirklich Leute, das sind echte Menschen, das war irgendwie schön. Bergen am See fand ich auch richtig, richtig schön. Es gibt halt wirklich viele, viele, viele Momente. Und ich meine halt auch so Kleinigkeiten. Ich denke zum Beispiel oft darüber nach, über diese Zeit, als Richie Rockefeller hier war, zum Beispiel.
Phantasialand.
Ja.
Wo Chris wirklich einfach nur immer in die Taschen halten musste, wie so eine Mom.
Ja.
Weil er immer nichts fahren wollte.
Genau, sowas, da erinnere ich mich oft dran zurück. Generell so diese ganze, ich muss auch sagen, also wirklich einer der Top-Momente ist immer noch, wie wir eine ganze Nacht lang dachten, es wäre eine wahnsinnig lustige Idee, nicht zu schlafen und so zu tun in einem Gruppenchat, als hätten wir eine neue Sprache erfunden, damit die andere Person, die schon früher schlafen gegangen ist, am nächsten Morgen aufwacht und sich denkt, ich bin anscheinend verrückt geworden, denn ich verstehe nicht mehr, wie meine Freunde sprechen. Und das haben wir uns so lange kichernd ausgedacht, bis wir uns wirklich irgendwann verstanden haben, so ein bisschen auf der Sprache. Ja. Und der hat sich am nächsten Morgen das alles nur so eine Sekunde angehört und hat sich gedacht, ihr Vollidioten. Und hat es natürlich einfach geskippt. Aber das war wirklich, würde ich sagen, sehr, 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 sehr cool. auch so dieses, ich habe neulich auch so ein bisschen über unsere Tour nachgedacht, also die Tour, wo ich deine Vorband war. Das war auch irgendwie geil, so. Das war irgendwie so eine knisternde Zeit. Die hat Spaß gemacht. Zwar irgendwie, ich hatte so gar keinen Plan von gar nichts. Du hast schon alles, du warst schon fast wieder genervt von allem. Es war irgendwie eine lustige Zeit. War schon so, also ich so ganz neu in der Szene und du schon so genervt davon. Es war irgendwie so, ich fand alles aufregend und du warst alles so, du warst bei einem so, oh nee. Das war irgendwie.
Das war eine stressige Tour. Da ist so viel passiert. Ich habe mich am Fuß verletzt. K1 hat mich 2 Tage bedroht.
Ja, aber das war natürlich für mich aufregend. Ne? Und
der Max wird von K1 bedroht.
Naja. Das stimmt. Der hat dich wirklich bedroht.
Der hat mich wirklich bedroht.
Ja.
Warum komme ich morgen mit dem Auto nach München?
Warum eigentlich nochmal?
Weil ich doch auf irgendeinem Auftritt. Nee, es war tatsächlich der München-Auftritt. Er hat dann gesagt, er kommt in irgendeine andere Stadt. Weil ich beim München-Auftritt mich über ihn lustig gemacht habe.
Ja, was hast du da gesagt?
Ach, dass er mal so ein Feature wollte von mir, weil wir beide auf dem gleichen Label waren. Und dass ich dann irgendwie mich drüber lustig, dass ich doch irgendwas mal über ihn getwittert habe, über ihn und Marc Prinz, Markus von Anhalt, dass sie aussehen wie Schweine. Ja. Wie Schweine. Und dann hat doch dann auch irgendwie Rap-Update oder so da noch mitgemischt. Und dann haben sie das Video auch geteilt. Rockstar erzählt lustige Anekdote über K1. Mhm. Und dann war ich auf allen Plattformen drauf.
Ja.
Und dann hat mir K1
irgendwann. Da wollte er dir mal die Nase plattformen.
Ja. Hat mir der Kenneth Nachrichten geschrieben. Da musste ich den Kenneth ein bisschen beruhigen. Ja. Dann haben wir uns versöhnt noch nachts in Dortmund mit im Facebook Messenger.
Also ich dachte Puff.
Im Puff. Wir sind schön zusammen im Puff. Haben gesagt, wir machen jetzt gut. Ich glaube, wenn du mit K1 im Puff gehst, ne, da bist du verlierst, da kannst du nur verlieren.
Es gibt ja dieses dieses TikTok-Game oder dieses, was so die ganzen Jugendlichen jetzt so machen, ist so dieses er oder sie ist eine 10 von 10, aber, ne, kennst du das?
Ja, ich kenn's ja von Twitter.
Okay, also sie ist eine 10 von 10, aber sie hört K1.
Sowas halt.
Ja, genau. Und da muss ich sagen, dann 0 von 10. Sorry, das ist einfach, würde ich wirklich nicht mit klarkommen.
Nee, das ist auch wirklich, also da prallen Welten aufeinander, ne?
Ja, würde ich nicht mit klarkommen. Ja, also ich finde, wir hatten echt schon richtig, richtig viele schöne Momente. Und vor allem bin ich gespannt, was noch so für Momente auf uns warten im hohen Alter. Also was halt noch so kommt, ne? Das ist so, ich kann es gar nicht. Also zum Beispiel, wir fahren jetzt ja wieder in Urlaub im Oktober nach San Sebastian. Ich bin gespannt.
Ich weiß immer nicht, wo wir hinfahren. Wo fahren wir hin?
Nach San Sebastian.
Wo ist das?
Das ist in
Spanien?
Japan. Nein, es ist in Spanien, ja. Es wäre so lustig, wenn du jetzt saulang denken würdest, es wäre in Japan, aber dann ist mir aufgefallen.
Ja, kommen sie ganz so ein bisschen zu rassistisch angezogen. In so einem Kimono mit so Holzschuhen.
Mit Holzschuhen? Wie die Schweizer, meinst du?
Das war kein Sinn. Die Holländer haben Schweizer.
Achso, die Holländer, ja, klar.
Geil. Ist lange Geschichte, was beim Kopf los war. Aber es ist auf jeden Fall, naja, auf jeden Fall fahren wir nach San Sebastian.
Genau, wir fahren nach San Sebastian. Und also ich meine, klar, so solche Trips machen immer Bock, denke ich, und schaffen Erinnerungen. Und ich glaube halt, also
eigentlich wollen wir was essen gehen.
Ja, ich glaube halt so, auch diese Phase nach, vor so Pubertät, wo wir viel miteinander rumgehangen haben.
Das ist halt einfach, da muss man halt dazu sagen, da hat Christian einfach bei mir damals in Heusenstamm mehr oder weniger gewohnt.
Ja.
Also es gab wirklich, wurde sehr viel, lag halt daran, es lag nicht an der Freundschaft, sondern weil ich halt eine Xbox hatte mit FIFA.
Ja, genau, richtig, ja.
Das war Christian relativ viel da und hat viel FIFA gespielt. Und dann haben wir immer, wie die Schweine, ne? Dann haben wir immer, als einer immer zum türkischen Supermarkt gefahren hat, wahnsinnig viel Sucuk und Feta-Käse gekauft.
Das stimmt.
Dann wurde das einfach nur klein geschnitten und Backofen. Dann hat man einfach immer nur so Sucuk-Scheiben warm mit zerlaufenem Feta gefressen.
Und stimmt gar nicht. Wir haben auch oft dieses kleine Raclette gemacht. Du hattest so einen kleinen Raclette-Grill für zwei Personen.
Ja, da wurde auch öfter mal ein kleines Raclette eingeschmiert nebenbei.
Also, das war schon feiste Zeiten.
Das waren feiste Zeiten.
Ja. Aber naja, also ich glaube, also es gibt halt super viele Erinnerungen. Also ich glaube, ganz viele meiner. Aber
wann haben wir angefangen? Ich frage mich immer so, wann war der Punkt, wo wir so richtig befreundet waren? Also, weil das war ja, wir haben uns ja früh gekannt, 2005.
Mhm.
Aber dann war ja auch erstmal lange Zeit die Stimmung nicht so.
Ja, ich glaube.
Es wurde so in der, ich würde so sagen, 2012, 2013. Das war schon so die Zeit.
Ja, ich würde auch sagen. Ja, 2012, 2013.
Wir kennen uns schon 17 Jahre, Christian.
Ja, da bin ich aus Hamburg wiedergekommen, glaube ich. Und danach ging es los, ja. Ich habe ja damals gar nichts gemacht, so. Ich habe ja irgendwie keine Musik mehr gemacht zu dem Zeitpunkt. Nee, warte, das stimmt gar nicht. Da habe ich wieder Musik gemacht und es war kurz bevor ich wieder aufgehört habe, Musik zu machen.
Du hast doch noch Sonntagabend gedroppt.
Ja, genau, stimmt. Ich habe noch die krasse EP gedroppt. Ich habe noch eine Frage, die schließt so ein bisschen an das, was ich gleich, also die kommt jetzt von mir, die kommt nicht von einem Hörer oder einer Hörerin. Es gibt in Wir reden gleich über, es gibt eine Metallica-Doku auf Netflix. Und der Max-Richard Lessmann hat zu mir gesagt, Leute, ich habe mir eure Folge angehört, wo ihr so ernst über diese ganzen Themen sprecht. Und er findet es krass, dass wir da so ernsthaft drüber gesprochen haben. Und er meinte, es gibt ja diese Doku von Metallica, Some Kind of Monster heißt die, die so kurz vor dem Saint Anger Musikalbum entstanden ist. Ich glaube, das kam 2003 und es hat so die Zeit davor dokumentiert. Und, Entschuldigung, ich habe so heute so wie den ganzen Tag einen Frosch im Hals. Und das Ding ist halt, was die halt gemacht haben ist, die hatten so krassen Streit untereinander, dass die einen Therapeuten quasi auf Payroll hatten. Also der war immer mit dabei. Und das fand ich sehr, sehr interessant mir anzuschauen. Da reden wir gleich nochmal drüber. Aber vor allem sieht man ganz kurz Lars Ulrich. Und Lars Ulrich ist der Drummer von Metallica. Den kennt man auch so ein bisschen, glaube ich. Also der ist schon so eine bekannte Persönlichkeit.
Der ist auch so ein bisschen Meme.
Mhm, genau.
Der hat auch so ab und zu mal so kleine Filmrollen gespielt in diesem Wie ist der Film, wo der nachts irgendwann, wo der eine mit Brandon, der langhaarige Comedian und Jonah Hill hatten doch mal so eine Rockkomödie zusammen.
Du meinst aber nicht Nie wieder Sex mit der Ex.
Nee. Aber da spielt er auch mit. Brandon, wie heißt der denn? Ich will das Brandon Flowers sagen.
Der Katy Perry, Ex-Mann.
Ja. Yeah.
Der heißt,
Gott, ey, das ist wieder ganz schlimm. Aber auf jeden Fall in dem
Russell
Film
Brand.
Russell Brand. In dem Film spielt doch Russell Brand den neuen Mann von seiner Ex-Freundin.
Russell Brand ist ja verrückt, ne? Den haben wir ja an die Esoterik verloren. Warst du mal auf dem Profil von dem?
Nee.
Ich folge dem bei Instagram, weil ich mir das immer anschaue. Und der macht so, halt so Retreats. Also man kann so zu dem kommen mit so einer Decke oder so. Und dann trifft man sich mit dem. Und dann meditiert er so vor allen Leuten. Aber der macht auch so ein bisschen so komische Motivationsreden. Und das hat irgendwie so, ich habe es noch nicht ganz durchblickt und vielleicht ist es auch total cool, was er da treibt, aber ich finde irgendwie, das hat so einen komischen Vibe.
Okay.
Also das Hemd ist mir ein bisschen so doll aufgeknöpft bei Russell Brand in letzter Zeit und da war es schon immer doll aufgeknöpft.
Ja, ja.
Aber auf jeden Fall, um zu meiner Frage zu kommen,
ja.
Weil ich habe diese Szene gesehen und habe mich sofort gefragt, wie du darauf antworten würdest. Der Vater von Lars Ulrich ist ehemaliger Profi-Tennisspieler und hatte einen Jazzclub oder sowas in die Richtung und hatte auch verschiedene Bücher über Musik veröffentlicht. Das bedeutet, der Typ ist wirklich krass into Music und sein Sohn macht halt Musik. Und der hat halt gemeint, naja, also der größte Abfuck für mich ist es immer, wenn ich meinem Vater die Songs zeige. So, ich denke, der Song ist geil, dann zeige ich das meinem Vater und dann habe ich einfach nur Schiss vor seiner Bewertung. Und dann habe ich so überlegt, wer das bei mir ist, ob ich so eine Person habe. Und mir ist aufgefallen, na, es sind meistens meine Freundin gewesen in meinem Leben, glaube ich. So, also selten, dass ich mir gedacht habe, ich glaube, deine Meinung wäre mir sehr, sehr wichtig. Mareks Meinung wäre mir sehr, sehr wichtig. Stenger und so, klar. So meine Freunde, logisch. Aber so richtig, richtig wichtig wäre es mir, glaube ich, eher, dass ich das Gefühl habe, es ist rund. Und käme erst ins Straucheln, wenn ich selbst mir unsicher bin, ob es rund ist. Und wenn dann jemand zu mir sagt, na, war nicht ganz so geil, dann glaube ich, würde es mich schon treffen. Hat mich aber früher mehr getroffen. Wie ist es bei dir? Weil, also bei dir ist ja das Problem, dass dein Vater ja im Prinzip genau die gleiche Disziplin gespielt hat wie du. Und natürlich auf einem unfassbaren Level. Bis heute. Ist es bei dir dein Vater? Wie wichtig ist es für dich?
Mein Vater ist mir das schon wichtig, aber mein Vater ist halt auch einfach. Mein Vater funktioniert ganz anders als ich und ich kann auch die Meinung meines Vaters zuordnen. Mein Vater ist immer sehr stolz mit allem umgegangen, ab einem gewissen Punkt. Und der war immer irgendwie sehr happy, deswegen, der war nie jetzt ein großer Kritiker. Was mal wirklich richtig dumm war, als ich Koppelpott fertig hatte soweit, habe ich mich auf dem Album waren ja gleich eigentlich zwei Songs drauf für meine damalige Liebschaft, mit der ich sehr viel Zeit verbracht habe, Franzl. Und dann waren wir nach der Koppelpott-Aufnahme, hatte ich dann so einen Rohmix des Albums fertig und wir waren zusammen in Hamburg in einem Hotel und sie war dann so, ja, okay, zeig mir das und sowas. Und da waren ja diese zwei Songs drauf, also dieses Undertale und Bergen an See, was ich so für sie geschrieben hatte oder über unseren Zustand. Und ich hatte so Schiss, dass sie die hört und dann hat sie die so gehört und war so, na, ist doch gut. Und ich war so, checkst du die? Nee. Nein, ist okay. Einfach, ich saß da gezittert, schon die Tränen in den Augen. Ja. War so, Gott, das ist so die Songs, die habe ich für sie geschrieben und das ist irgendwie so tragisch und dass wir nie wirklich zusammengekommen sind. Und dann sitzt sie so da und sagt so, so putzt dabei so die Zähne und so, ist gut, gute Musik. Ja, ich sag, cool. Und dann habe ich irgendwann gesagt so, hast du eigentlich verstanden, um was es geht? Liebe oder so? Ich sag, ja, auch darum. okay, krass, bin so dumm und keine Ahnung. Aber es war in dem Moment so richtig so, wenn du so eine Erwartung hast, ne? Die Person hört das, du bist super emotional, denkst du so, oh mein Gott. Es ist wie wenn du Leuten ein Geschenk machst, so, und dann sind die so, ach, ist gut. Und du hast so wochenlang reingesteckt und bist so, ne? Ah, cool, danke. Das war weird. Vor allem
feilst du wahrscheinlich extrem da dran und so, gerade der Song, der muss natürlich sitzen.
Ja, die müssen sitzen. Ja. Da macht man sich ewig Gedanken und zerbricht den Kopf und heult schon beim Schreiben und keine Ahnung. Aber naja, ansonsten finde ich auch, der wichtigste Kritiker bin ich selber und das ist, glaube ich, schon auch gut, weil ich finde, man sollte, was man auf die Beine stellt, nicht so sehr von anderen Leuten abhängig machen. Also ich habe super oft Sachen hochgeladen, wo ich wusste so, wie du gerade sagst, ne, wenn du weißt, das Ding ist nicht so richtig rund und dann kommen Leute so und sagen so, das ist Müll. Dann bist du so. Wenn halt was richtig, wenn du so richtig ballsy dastehst und sagst so, das ist eine ziemlich gute Platte und dann kommen Leute und sagen so, ja, dann bist du, da habe ich ja wirklich schon Leute, dann war es dir halt zu hoch. Also da bin ich ja dann auch so, naja, dann bist du halt zu dumm für das Album.
Ja, oder ich glaube halt, gerade wenn man was hört, kommt es extrem darauf an, wie der Moment ist von der Person, die es hört. Also ich meine, man kann halt, also ich habe schon Songs gehört, ja, die fand ich montags grottenschlecht und habe mir donnerstags gedacht, hä, ist ja der beste Song der ganzen Welt, der jemals geschrieben wurde.
Das habe ich schon öfter gehabt. Und das ist, ich glaube, es ist auch total wichtig, das sage ich auch inzwischen Freunden, wenn die mir mal irgendwie so eine Platte von sich reichen oder so, dann sage ich, ey, sei mir nicht böse, aber wenn ich nicht in dem Mood bin, setzen wir uns jetzt nicht hin und hören die. Weil jetzt bringt, das ist deiner Musik gegenüber, deiner Kunst gegenüber das Respektloseste, was man machen kann. Gib mir die und ich setze mich hin und höre die dann, wenn ich die hören möchte. Und wenn ich mich denke, ich bin dafür bereit, weil nur dann bringt's was. Ich finde, das ist wie wenn du ins Kino gehst und hast keinen Bock auf den Film. Das ist halt so. kannst dich nicht eine Stunde ins Auto setzen und sagen und erwarten, dass Menschen, der eine Platte direkt, das habe ich so oft gemacht, bin ich dahin, habe dem das gezeigt und die waren alle irgendwann so, hast gemerkt, so, Leute haben gar nicht die Auffassungsgabe, dass sich alles reinzuziehen. So. Und da erwartet man auch zu viel von seinem Gegenüber. Deswegen, das ist schon okay.
Also, könntest du damit leben, wenn du, weil du hast jetzt gerade gesagt, du bist dein einziger oder der einzige Kritiker, den du so richtig, vor dem du richtig Angst hast, könntest du damit leben, wenn du, und ich glaube, ich weiß die Antwort, ich frage es trotzdem, angenommen, du machst eine Platte und du denkst dir, es ist richtig, richtig geil, aber du weißt auch schon im Vorfeld, na, es ist sehr speziell, aber so speziell liebe ich's. Und wird wahrscheinlich Probleme haben, seine Audience zu finden. Und dann releasest du die Platte und dann tritt es genau so ein. Also es gibt nur wenige Leute, die feiern es total. Und dem Rest ist es komplett irgendwie zu sperrig oder die kapieren es nicht oder sonst irgendwas. Oder die finden es auch scheiße. Könntest du dann auch wirklich damit leben, weil du sagst, na gut, ich habe es ja auch so eingeschätzt und ich finde es ja selbst sehr, sehr gut. Oder würde es dich schon zornig machen?
Aber bei Koppelpot war es ja ein bisschen so. Hast du die Frage deswegen so bewusst so gestellt?
Naja, also weil es ist ja, also ich glaube, wir sind schon ego-driven. Und wir sind halt, ich glaube, dass wir schon Sachen machen, wegen, weil es uns wichtig ist, wegen unseres Egos, weil wir das brauchen. So, also du wie ich. So, also auch, weil wir sonst verarmen. Wir müssen auch sagen, wann was unser Job ist mittlerweile. Aber ich glaube, wir haben schon alle irgendwie, also oder würdest du sagen, du bist der Kunst, also es gibt jetzt Leute, die wirklich behaupten, das macht mich auch immer ein bisschen wahnsinnig, aber es gibt ja wirklich Leute, die sagen, nee, ich bin es der Kunst wegen, ne? Ich würde eher sagen, ich habe ein Mitteilungsbedürfnis und warum ich das habe, ist, glaube ich, weil ich gemerkt habe, wenn ich mich mitteile, werde ich gesehen. Ne? So, ich glaube, ja. das habe ich so irgendwann gelernt. Und natürlich will man dann, dass das Mitgeteilte auch angenommen wird.
Absolut. Aber ich glaube trotzdem, wenn ich die absolute Superaufmerksamkeit haben wollen würde, dann würde ich was machen, was auch schneller solche Aufmerksamkeit generiert. Also du kannst ja heutzutage Musik machen und damit in eine Kerbe schlagen, die sicherer ist als eine verschrobene 80er Jahre Synthi-Wave-Rap-Platte. So, das kannst du ja schon. Du hättest ja auch einfach modernere Musik machen können, die zeitgemäßer war zu dem Zeitpunkt, und dann hättest du wahrscheinlich noch ein paar Leute mehr erreicht. So, das habe ich aber nicht gemacht. Und ich muss schon sagen, ich fühle, also wenn ich Kunst, ich mache ja eh nur Kunst, wenn ich Bock habe, Kunst zu machen. Also ich habe noch nie gesagt, ich muss das machen fürs Geld. Natürlich ist es ego-driven, das ist es immer.
Das glaube ich nämlich auch.
Das glaube ich bei allen, aber ich glaube, das ist fast bei allen so. Also ich kann fast keinen, wo ich nicht, also auch ein großer Künstler wie Casper oder sowas, das hat auch trotzdem was damit zu tun. Das ist nicht nur der Expressionismus, sondern das ist auch so dieses, na, ich will auch schon jeden Tag vor 30.000 Leuten stehen, so, ne, wenn man es schon mal hatte, dann ist ja auch geil, wenn man es fortsetzen kann. Aber ich glaube, es ist schon immer ein Unterschied, will ich das einfach nur, also du merkst ja super oft, dass Künstler existieren und Menschen auch Musik machen, weil sie einfach nur gerne bekannt werden wollen, ohne Ziel und ohne Verstand. Und super viele Leute sagen, ja, ich will einfach nur bekannt werden. Und dann ist man so, ja, aber warum? Wo ist denn dein Point of Selling so? Warum willst du denn bekannt sein? Du bringst doch gar nichts mit. Und dann sagst du, ja, ich wollte aber Musik. Okay, gut. Und das ist echt, dann wirst du nie auf eigene Beine stehen. Ich finde, auch wenn das vielleicht nicht so erfolgreich war, wie ich mir das erhofft habe, mit Koppelpot oder auch mit dem Comedy-Comeback. Also das hat ja so
Intervention. Das Koppelpot war nicht unerfolgreich. So. Und ich fand, das Comedy-Comeback war doch mega erfolgreich. Also ich weiß, ich frage mich immer, wenn du sagst, das war nicht erfolgreich. Du hast es ja sehr oft digital verkauft. Du hast eine ausverkaufte Tour gespielt. Du hast alle Leute, die da reingegangen sind. Also ich sag ehrlich, ich habe nicht das erwartet. Ich habe mehr bekommen, als ich erwartet habe. So, weil du hast ja keinem gezeigt, hast ja Psycho-Bugs. So, das war einfach nur so, ich zeig's niemandem. Und dann sind wir hingegangen, waren alle so, naja, keine Ahnung, jetzt kann ja alles passieren, ne? Und wir fanden es alle mega. Also es war so, ey, alle deine Freunde waren so, ey, es ist geil, alle deine Leute, die du irgendwie vielleicht auch so ein bisschen beeindrucken willst, in Anführungszeichen, da gibt es jede Menge von so, natürlich, die man immer beeindrucken will, ohne dass du jetzt jemand bist, der alle pleasen will, aber du weißt, was ich meine. Mhm. Die fanden es alle geil und ich sagen, war vielleicht der furioseste Start in eine Comedy-Karriere, den es je gab. Ich glaube, kein Comedian in Deutschland hat mit seinem ersten Programm, was er gespielt hat, so viele Leute bespielt, so schnell und auch so ein gutes erstes Programm hingelegt wie du. Also das muss ich leider komplett dagegen gehen.
Ja gut, aber die meisten bringen ja auch nicht schon eine paarjährige Karriere als Musiker mit und Podcaster.
Ja.
So, ne, da hatte ich ja mir selber schon ein bisschen Vorlauf gegeben. Aber ja, weil es halt auch meiner Meinung nach eine gewisse Qualität hatte. Ich meine, da geht auf jeden Fall noch sehr, sehr, sehr viel mehr. Aber es hat ja trotzdem eine Qualität. Hätte ich mir auch gewünscht, wenn es ein bisschen über den Tellerrand geschwappt wäre.
Mhm.
So. Und bei Koppelpott ist es auch so. Es wäre schön gewesen, wenn es, weil auch Koppelpott war ja was, was alle irgendwie so in der Bubble, und da gab es ja auch von den alten Fans, auch wenn das eine andere Platte war, keine Kritik. Weil die waren ja alle so, ja, geil, gib uns mehr, mach das so. Und ich hätte mir halt gewünscht, den Blick über den Tellerrand. Und dass mehr Menschen es wahrnehmen. Und ich glaube, ich saß nämlich in dem Jahr auch bei dem New Music Award. Da war es war in der Nacht, bevor Highscore als Single rauskam. Und dann habe ich so den New Music Award gesehen. Und es war schon wieder so ein bisschen, ey, es ist halt immer ein Circle Jerk. Und dann merkst du halt einfach so, ey, wäre ich jetzt in Berlin, wäre ich mit den und mit den Leuten mehr connected, hätte ich mich vielleicht für ein anderes Management entschieden. Es ist natürlich auch viel, ey, es sind so viele Faktoren. So, es sind so viele Faktoren, wie du deine Sachen spielst. So, wenn du halt immer sagst, so, ich bin der alleinige Typ, der sich alleine einschließt, alleine sein Programm spielt und so, alleine seine Platte macht mit zwei Leuten, dann ist es halt einfach, es ist immer die schwierigere Ausgangsposition. Auf der anderen Seite finde ich aber auch irgendwie ganz geil, irgendwo rauszuschießen und zu sagen, so Leute, ich habe wieder was gemacht. So, und irgendwie mag ich das auch. Ich glaube, ich sehe mich schon als Künstler, ich sehe das, was ich mache, schon als künstlerische Form. Mir ist es wichtig, weil es für mich auch eine Ausdrucksform ist. Ich merke ja jetzt gerade, wo ich es nicht so machen kann, wie sehr es mir fehlt. Ja, und es fehlt mir nicht nur, weil mir die Aufmerksamkeit fehlt, die fehlt mir auch, aber es fehlt mir auch, weil mir ein ganzes Ventil fehlt. Mhm. Ja, so. Also weil es nicht reicht, in ein paar witzigen Tweets, in ein paar witzigen Stories seine Energie zu entladen, sondern das ist für mich ist Bühne und Platte schreiben einfach super essentiell geworden für Ausdruck.
Mhm.
Für Expression. Und deswegen finde ich es geil, wenn es auch wieder dann so weit ist. Und das mit der Comedy-Karriere, da hast du schon natürlich recht. Aber ey, da war es halt auch einfach, es war halt pechgetrieben, ne? Corona fucked it so. Wahrscheinlich, wenn es kein Corona gegeben hätte, gäbe es heute keinen Laden, aber dafür hätte ich wahrscheinlich noch ein ganzes Programm, hätte ich noch mehrere Touren gespielt und wäre wahrscheinlich ein neues Programm schon fertig. Crazy.
Mhm. Mhm, stimmt. Glaubst du jetzt, wo es hier so, also ich meine, jetzt, wir hatten es ja auch über so, ich meine, ich glaube, an mir geht's, ich hab's dir vorhin auch gesagt nochmal, ich bin mental jetzt gerade auch nicht in der besten Situation meines Lebens. Dir geht's ähnlich. Glaubst du, wenn du jetzt so Mucke machst, bald wieder, oder wenn du ein Comedy-Programm schreibst, glaubst du, dass diese Phase jetzt gerade, oder denkst du manchmal, wenn es dir beschissen geht, dafür wird, glaube ich, die Platte dann deswegen umso geiler.
Ja, ne? Okay, gut. Ich denke mir immer so, alles läuft irgendwo hin.
Ja.
Also es ist nicht so, deswegen habe ich auch, glaube ich, immer noch so viel Energie.
Ja.
Und bin eigentlich immer noch sehr motiviert mit allem, weil ich mir immer denke, wenn dann der Tag kommt, wo du dich hinsetzt und anfängst zu schreiben, wird es richtig gut.
Ja.
Weil manchmal, wenn so Momente zu Hause schon aufblitzen, dann merke ich schon so, okay, so, also da sind schon so die ersten Refrains stehen schon, die ersten Songideen, die ersten musikalischen Vorstellungen, beim Comedy-Programm steht schon der komplette Rahmen und so, also es ist alles schon so in Form, weißt du, in meinem Kopf. Und jetzt muss halt einfach nur, jetzt müssen Pinsel und Farbe genommen werden, muss halt reinkritzeln. Das wird halt, darauf freue ich mich richtig doll. Ich habe mir da selber auch so Zeitpläne gesetzt. Ich habe auch für mich entschieden, dass wenn das mit dem Laden einfach, also wenn jetzt diese Baustellen, die so doll sind, und wenn wir die nicht fixen können, also momentan gibt es ein paar Wege, die das fixen können, aber wenn diese Wege jetzt doch nicht einschlagen sollten, wenn noch so ein paar Rückschläge kommen wie die letzten Wochen, die immer nichts leider mit dem Store zu tun haben oder mit dem, was verkauft wird oder so, sondern das ist alles Bombe, sondern es sind dann so Sachen wie irgendwelche Stresssachen mit Steuerberatern und so weiter und so fort. Mhm. Ey, wenn das einfach nicht aufhört, dann denke ich mir irgendwann zu einem Zeitpunkt, dann werde ich früh genug die Handbremse ziehen und werde sagen, es sollte nicht sein, wir machen das Ding zu und fertig ist. Mhm. So. Also wenn bis Ende des Jahres die Sache nicht für mich grundlegend seelisch gebessert hat, da geht es vor allem in meine Seele,
ja.
Nur in zweiten Rang um die Wirtschaft, dann mache ich das Ding für mich zu. Weil ich werde mich nicht ficken. Ich habe das gesehen in meinem Leben, wie sich eine Person wegen einem Laden kaputt gemacht hat. So. Und ich werde dem nicht folgen. Das habe ich mir geschworen. Und weil ich auch einfach weiterhin, ich möchte nicht irgendwann da sitzen und sagen, ich hatte 5000 Chancen, habe alle verpasst, weil ich zu dumm war. Weißt du? So. Und das ist, wenn ich mal so überlege, so andere Künstler, die sind irgendwie 35, die sind Anfang 30, Mitte 20, die haben schon irgendwie die Stacks auf dem Konto, weißt du, und bist immer noch so. Ist immer noch einfach, ich bin so ein Dachbodenhustler einfach. So.
So, weißt du? Wie der Seppo!
Wie der Seppo.
Geil, du bist ein Dachbodenhustler.
Ey, wenn ich letztens irgendwann so Kram von mir, so privat, so 4.000, 5.000 Euro auf Kleinanzeigen gemacht und alles noch verpackt, dachte ich mir so, habe ich mir nicht gedacht, dass ich nochmal irgendwann
ja,
so.
Ja.
Musste ich da nicht machen, aber ich wollte was loswerden. Ich dachte,
ja.
Du bist immer noch ein Dulli, du packst immer noch deine, wie 99, als ich mein erstes eBay-Konto hatte.
Ja.
Ja, gut, keine Ahnung. Ey, wird schon alles. Ich finde auf jeden Fall. Was ist denn mit dir? Also was willst du irgendwann mal nochmal? Oder willst du einfach nur noch Instagram, Gags und Podcasts? What is the goal?
Es ist witzig, dass du mich das fragst. Ich merke gerade, dass die Einschläge immer näher kommen, was Musik angeht. So, dass ich nochmal versuche, ich würde gerne einen richtig guten Song machen. Das ist mein Ziel. Also ich glaube, was ich in meinem Leben nie geschafft habe, war einen Song zu schreiben, den ich mir heute noch wirklich richtig gerne anhöre.
Mhm.
Also Retrospektive war ein guter Song, auch gut geschrieben und so, fand ich aber nicht zu eigensinnig, also war schon eigensinnig, aber ging mir auf den Sack, dass so viele Leute drüber geschrieben haben, klingt wie Prinz Pi, Alter, da krieg ich wirklich zu kotzen. ich hätte Lust, noch mal was zu versuchen, was zu machen. Ich habe tatsächlich einen Song geschrieben mal, der kam aber nie raus. Der war, fand ich, sehr, sehr eigensinnig. Das war aber irgendwie, der ging nur so 1:20 und der ist mir neulich wieder irgendwo entgegen. Den habe ich auf irgendeiner Festplatte gefunden und da dachte ich mir so, ja, ist irgendwie schon.
Der mit dem Falco-Sample?
Ja.
Na, der war gut.
Ja, und dann dachte ich mir, das war ja nicht mal ein Sample, das habe ich ja selbst eingesungen. Es war krass. Ja. So, ich weiß noch ganz genau, was für ein Abend war. So, da habe ich einer der wenigen Abende in meinem Leben, wo ich gekifft habe. Und dann saß ich beim Uli Zeller, liebe Grüße, er macht gerade das Blend Festival in Wiesbaden. Und ich saß bei ihm im Studio in Frankfurt, war nicht mal sein Studio. Und er hat so gesagt, Digga, ich gehe jetzt nach Hause, ich habe keinen Bock mehr, ciao. Und dann ist er so gegangen und dann durfte ich so auf dieser kleinen Couch pennen im Studio. Das war in einem Kindergarten. Das Studio war in einem Kindergarten. Also im Kindergarten war so ein kleiner Raum und da war sein Studio drin. Und er hat gemeint, Digga, ich gehe jetzt, ich habe keinen Bock mehr. Und da habe ich gedacht, okay, ich bleib da, ich bleib noch bis morgen früh um 5 oder so und bevor die Kinder kommen und dann geht der gruselige Mann mit den Augenringen so raus und so, hallo. Und dann habe ich so, der hatte so einen ganzen Beat gebaut, ich habe jede Zeile irgendwann gelöscht. Also ich war irgendwann so Drums weg, das weg, das weg, das weg, das weg. Und am Ende war es wirklich nur noch die Gitarre. Und darauf habe ich dann einfach aufgenommen. Und war so morgens, ey, das habe ich gemacht. Und dann war so, ey, ist irgendwie geil, ist richtig krass, voll, es klingt voll eigen. Und dann habe ich mich entschlossen, nie wieder in meinem Leben auch nur einen einzigen Song zu schreiben für mich als Künstler, sondern immer nur noch Quatsch-Songs. Und ich habe es neulich schon irgendwo erzählt, der Punkt ist aber, dass ich mich durch diese Quatsch-Songs so gefühlt ein bisschen freigeschwommen habe. Denn ich hatte früher immer die Angst, wir haben so viel Scheiße gemacht. Und wir waren mit Scheiße so erfolgreich. Max, du und ich, Alter, die fucking Flotte Biene, den Song, den ich ja geschrieben habe, und du hast ja Gott sei Dank deinen Part dazu beigesteuert. Das sind so, wo ich mir so denke, ey, ganz ehrlich, du hast so viel Scheiße gemacht im Leben, jetzt kannst du auch noch mal einmal versuchen, einen richtigen Song zu schreiben. Und in letzter Zeit sprechen mich ganz viele Leute darauf an und sagen so, allein die Woche zwei Leute so gemacht, so, ey, schreib doch noch mal einen Song. Und ich bin so, ja, ich werde noch mal einen machen. So, und dann werde ich ihn veröffentlichen. Und wenn es die Leute dann scheiße oder egal finden, ne, fair. Aber dann habe ich wenigstens einen Song noch mal gemacht und bin so, und damit ist es für mich abgehakt. So, ich glaube, das würde ich nochmal sehr gerne machen. Und ey, mich reizt natürlich Stand-Up-Comedy. Also keine Frage. So, mich reizt es ja schon sehr. Ich glaube, weiß gar nicht, ob man das mal besprochen hat, aber also als du mir irgendwann mal gesagt hast an Weihnachten, dass du jetzt ein Comedy-Programm schreibst, alleine, da war ich schon ein bisschen heartbroken. Ich glaube, es war Silvester, es war nicht Weihnachten. Nee, es war Weihnachten. Ist egal.
Es war das Weihnachtsessen zwischen Weihnachten und Silvester.
Genau, da war ich schon ein bisschen heartbroken, weil ich irgendwie dachte, wir machen das zusammen. Und war dann einfach total, also wirklich, hab's wirklich gefeiert, was du gemacht hast. Und denk mir auch so, ganz gut, dass ich damals sowas noch nicht gemacht habe. Also, ich glaube, dass man für sowas auch in einem richtigen Alter sein muss, beziehungsweise oder so eine Reife haben muss. Die hatte ich damals auf keinen Fall. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich die jetzt habe, aber ich habe jetzt auf jeden Fall meine Themen, denke ich, über die ich sprechen könnte. Und sehe mich auch viel klarer und weiß viel eher, wer ich sein wollen würde und so auf der Bühne. Ich habe mir gedacht, ich mache so einen Hausmeister.
Na, da kommt Verein.
Und dann, ja, also ich glaube, darauf hätte ich Bock. Und das will ich aber alles so unverkrampft wie möglich angehen. Also da, wo du immer dir denkst, ich muss jetzt ein Album schreiben und dann wird es veröffentlicht und dann sieht alles gleich aus und man erkennt hier einen Hint auf das und da dies, das und alles passt zusammen, bin ich so, das weiß ich ganz genau, wenn ich so anfange, wird es mir den letzten Nerv rauben. Deswegen bin ich so, na, ich versuche jetzt mal einen guten Song zu schreiben und vielleicht brauche ich dafür 4, 5 Anläufe, aber es wäre bestimmt ein schönes Gefühl. Und ich würde, glaube ich, gerne mal auf so 2, 3 Stand-Up-Bühnen gehen, wo mich kein Schwanz kennt, wo ich einfach nur hingehe und vielleicht auch ein bisschen versage. Aber natürlich habe ich diesen Traum von mir, dass ich auf die Bühne gehe und die Leute sind so, naja, das wird bestimmt eh nichts. Und dann gehe ich so runter und dann kommt so Stefan Raab, zittert und sagt, oh mein Gott, das war das Beste, was ich je gesehen habe. Hier ist der Vertrag, bitte unterschreiben Sie. Aber die, ob das funktioniert, weiß ich nicht, weil alle Leute reden darüber, wie scheiße deutsche Comedy ist, aber ich habe schon viele von denen dann auch auf einer Bühne gesehen und dachte mir dann so, ja gut, also so viel geiler macht ihr es jetzt auch nicht. Mhm. Schon schwer. Das ist schon auch ein Handwerk und es ist, ich habe da auch Respekt vor und ich bin auf keinen Fall jemand, der sich anmaßt zu denken, ich bin wahrscheinlich besser als alle anderen. Ich hoffe, dass ich der beste Comedian aller Zeiten sein werde. So wie ich auch hoffe, dass ich den besten Song aller Zeiten schreiben werde. Aber wenn es ganz cool wird mit dem Song und ganz cool wird mit dem Comedy-Programm, wäre ich, glaube ich, auch schon ganz glücklich. Und dann würde ich einfach mal gucken, was mir so liegt. Ich habe auch neulich angefangen zu schreiben. Also so einfach mal, ich habe so eine Idee für ein Buch. So. Also ich habe eine ganz klare Idee für ein Buch, was ich erzählen wollen würde. Und auch da bin ich so, habe ich so eine Seite geschrieben, nachts um 4 bin ich aufgewacht und habe gedacht, jetzt fange ich an. Dann habe ich mich hingesetzt, habe so geschrieben und es war okay. Also es war wirklich nicht mehr als okay. Lag vielleicht auch an der Uhrzeit und dass ich mir vorher keine Gedanken gemacht habe, sondern einfach mal drauf losgeschrieben habe. Und da bin ich so, würde ich schon gerne mal machen. Und ich glaube, es wird bei mir jetzt nicht mehr lange dauern, dann werde ich mir eins dieser Sachen wirklich vornehmen. Weil ich gerade auch so bin, ich brauche jetzt irgendwie, ich würde gerne mal was ausprobieren. Auch einfach so für mich.
Ja. Ich finde, es hat viel zu tun mit dem für sich. Sie haben Ventil. Deswegen weiß ich gar nicht, ob es immer so sinnvoll ist zu sagen, so, ey Leute, auf jeden Fall, da das passiert das und das, sondern es einfach erstmal machen.
Ja, genau.
Deswegen also dieses
Hast du ja neulich ganz gut gemacht, als du auf Twitter schon wieder irgendwas prognostiziert hast, was alles rauskommt jetzt bald.
Ich habe die große Rockstar-Entertainment-Phase angefangen.
Ich habe das gesehen, Max, ich habe gedacht, du hast einen Verstand verloren.
Ich fand's gängig.
Ja.
Ja, ich würde gerne mal so richtig schön Fickfilmchen drehen, eigentlich.
Genau, was ich nochmal machen will, ist ein OnlyFans. Ja, ey, Max.
Ich würde mal gerne so ein geiler Pornosteller werden.
Ja, auch da werde ich dich unterstützen.
Ja, da auch da werde ich immer hinter dir stehen, Max. Richtig so ein. Nochmal so richtig schön viel ficken vor der Kamera.
Ja, oder was ich mir auch schon gedacht habe, ist so, was ich auch noch so werden könnte, ist so Fitness-Influencer. Mhm. Weil ich glaube, die machen
da auch. Kann kombinieren.
Ja.
Ficken und Fitness.
Ja, genau. Ja, das glaube ich.
Aus dem FF heißt er.
Aus System FF. Okay, ich habe noch eine Frage.
Ja.
Und zwar, wir haben wirklich jede Menge Fragen bekommen, aber wir müssen jetzt ein bisschen Gas geben. Ich habe gerade auf die Uhr geguckt, wir reden schon wieder viel zu lange. Wie lange geht
es? Können wir noch mehr Fragen in die Patreon-Folge mit reinnehmen?
Genau, so ist es. Ach, dann würde ich sagen, machen wir die nächsten Fragen in die Patreon-Folge.
Voll.
Und ich erzähle jetzt aber noch mal kurz eine Sache. Und zwar Some Kind of Monster. Max Richard letztes Mal dazu gesagt, Chrissy, ey, ich habe ihn
angerufen. Ihr seid wie Metallica.
Nee, ich habe ihn angerufen und gemeint, ey Max, ich würde mal gerne wieder was Neues gucken. Ich bin irgendwie gerade so am Überlegen, was ich gucken würde. Hast du den Film schon gesehen?
Eine Frechheit, wo ich dir so viele Sachen empfehle, ne? Und dir so viele Dinge auftrage, die du gucken sollst und rufst du nicht mich
was
an.
Was hast du mir denn empfohlen zuletzt?
Everything, Everywhere,
hab ich All at Once. Geguckt?
Ja, weiß ich doch nicht. Wo soll ich denn das wissen?
Fast meine Instagram, sorry, aber ich bin ja stumm geschaltet.
Fuck.
Ja, okay. Also auf jeden Fall, den habe ich geguckt. Was hat es mir noch empfohlen?
Elvis.
Elvis, den habe ich noch nicht geschaut. Aber ich habe geschaut.
Pick habe ich empfohlen.
Ja, habe ich auch noch nicht geschaut. Ich habe 13 Leben geschaut. Das ist neu auf Amazon. Darüber reden wir bei einer Patreon-Folge. Ich will jetzt auf jeden Fall über Some Kind of Monster sprechen.
Ja, okay, du hast auf jeden Fall den Filmexperten Max-Richard Lessmann angerufen.
Richtig, ich habe den Filmkenner
Max. Max Nachtsein, mit dem du diesen Filmpodcast machst, das macht doch gar keinen Sinn. Das ist absolut hinfällig. Ruf den Typen an, der den ganzen Tag über Dschungelcamp redet, ruf Max-Richard Lessmann an.
Also ich habe meinen.
Christian, du am Telefon! Was ist los? Elena Gruschka, warte mal kurz.
Das ist die schlechteste, aber lustigste Parodie aller Zeiten. Das ist wirklich so schlecht, aber trotzdem lustig. Auf jeden Fall
sprich Christian.
Habe ich meinen guten Freund Max Lessmann angerufen und der hat gemeint, da hatten wir es erst von irgendeinem anderen Film und dann meinte der aber, ey, guck mal, Some Kind of Monster, weil irgendwie passt es total zu eurer Situation. Und es ist so krass, weil für alle, die das nicht wissen, Metallica ist eine unfassbar große Band. Ich glaube, Anfang der Mitte der 90er haben die so 3-4 Alben, jedes Jahr ein Album rausgehauen, sind irre groß gewesen, haben, keine Ahnung, alles gespielt, was man sich vorstellen kann. Ich habe mal gestern geguckt, die haben alle so ein geschätztes Vermögen von 500 Millionen oder so. Das ist einfach völlig absurd. Und die waren schon richtig reich, kurz bevor die ins Studio gegangen sind, um ihre neue Platte aufzunehmen. Dazu muss man sagen, ich will mir einmal hier kurz aufmachen, wie die alle heißen. Ja, genau. James Hetfield, der Frontsänger, hat auf jeden Fall krasse Probleme gehabt, schon mit Alkohol, schon immer. Und hat dann hat aber auch krasse Probleme gehabt mit Lars Ulrich, dem Drummer. Und die beiden sind so ein bisschen wie also du und ich, ich glaube, wir kommen besser miteinander klar, als die beiden in unseren schlechtesten Phasen. Die zwei sind einfach wirklich so, die sagen so, ja, ich hasse es, mit dir zu spielen. Ich hasse es, mit dir in einem Raum zu sein. Es ist so krass, dass sie das überhaupt hochgeladen haben, finde ich unglaublich. Dann rufen sie irgendwann Phil an. Und Phil ist ein Therapeut. Und irgendwann kommt raus, der kriegt einfach jeden Monat 40.000 Euro von denen und muss aber so mit denen abhängen die ganze Zeit. Und die Doku endet auch so ein bisschen komisch, weil es irgendwann so ist so, ja, wir haben jetzt rausgefunden, wenn man ein Album macht, das Sand Anger heißt, dann wäre es schon auch gut, wenn man sich vielleicht nicht so mag und Phil, du bist gefeuert. Irgendwie, das ist so hängen geblieben, dieses Ende. Es macht gar keinen Sinn, aber die Doku zeigt total krass, wie da so wie sowas so abläuft. Es sind ja regelmäßig auch Leute aus dieser Band immer wieder ausgetreten, weil die gesagt haben, Leute, ich habe hier keinen Bock mehr drauf. Mhm. Fickt euch ins Knie. Und ich meine, wenn du aus Metallica, aus der Band austrittst, ne, das ist schon ein Move. Also das ist so, das ist wirklich so, ich kann einfach nicht mehr. Lars Ulrich, muss man dazu sagen, ist so Kunstsammler auch. Und man sieht ihn so zu Hause sitzen vor seinem riesen Basquiat-Bild, was er so hinter sich hat. Das versteigert er dann auch noch irgendwann für 5 Millionen in dieser Doku. Ich würde sagen, der Typ ist ein richtiges Arschloch.
Ja, der hat einen super schlechten Ruf.
Ja, also dem dabei zuzusehen, wie er da so, also wie er so mit Leuten spricht und wie er so generell, was es einfach für ein Typ ist, da kriege ich wirklich Gänsehaut. Da habe ich mir gedacht so, du bist echt ein privilegiertes Arschloch. Dein Vater war schon reich. Dann bist du jetzt noch ein Rockstar geworden. Na klar, bist du ein Riesenwichser. So, das ist einfach, dem dabei zuzuschauen. James Hetfield ist so, irgendwie wirkt er die ganze Zeit wie der Liebere von den beiden. Hat aber auch so hier und da, finde ich, so Seiten, wo man so denkt, na, ist schon auch ein Wichser, glaube ich, ein bisschen. Mhm. Und das Geile ist dann halt, dass der so sagt, also ich bin jetzt ein halbes Jahr weg auf Entziehungskur und die sitzen alle so im Studio und denken, sie schreiben jetzt die Platte. Halbes Jahr später, er kommt zurück und sagt, also jetzt bin ich wieder da, ich weiß gar nicht, ob wir das noch machen können. Dann fangen sie irgendwie an zu spielen, dann geht's irgendwie. Dann sagt er, also ich kann nur noch 4 Stunden hier bleiben. Aufgrund meiner, also mein Therapeut hat zu mir gesagt, hör zu, nur noch 4 Stunden am Tag Musik, den Rest kümmerst du dich bitte um deine Familie und um wichtigere Sachen. Aha. Und Lars Ulrich platzt natürlich der Kragen, ne? Der denkt sich so, willst du mich eigentlich verarschen, Alter? Nur noch 4 Stunden. Irgendwann ist er so, okay, das respektiere ich mit den 4 Stunden, ist fein für mich. Dann sagt James Hetfield irgendwann, okay, folgendes, ich habe jetzt gecheckt, ihr habt gestern euch nochmal den einen Song angehört, den wir aufgenommen haben in den 4 Stunden, als ich weg war. Das fände ich bitte, dass ihr, also ihr dürft das bitte nicht mehr machen, weil ich habe dann das Gefühl, ihr unterhaltet euch dann darüber und wenn ich dann am nächsten Morgen komme, bin ich schon so wie in einem Rückstand, weil ihr habt ja schon darüber geredet, wo der Song eigentlich für euch hin soll. Ich weiß es dann aber noch nicht und ihr versucht mich dann da so hinzudrängen, dass der Song da hinkommt, wo ihr den schon seht. Und ich bin so total behämmert, aber ich verstehe auch so ein bisschen, was er meint. Mhm. Aber da habe ich mir gedacht so, Mann, wie krass am Arsch die sind. Also da war gar kein Vertrauen mehr. Die haben sich einfach überhaupt nicht mehr leiden können. Der erste Basser ist ja irgendwie bei so einem Tourbusunglück gestorben. Die waren, glaube ich, damals in Schweden unterwegs und er ist leider gestorben. Seitdem hatten die immer wieder so wechselnde Basser, die auch, einer von denen taucht auf in der Doku und der ist so mega fertig. Der spielt dann, glaube ich, in einer anderen Band. Die heißt
so ein Typ in so einem Raumanzug.
Megadeth, ja, genau. Wegen Bass leid ihr. Okay, stark.
Oder einfach nur so ein Knopf.
Ja.
Buzzer. So. Hast du eine Meinung?
Und der zum Beispiel sagt so, ey, ich musste aus der Band raus, weil ich so Alkoholprobleme hatte, haben die mich rausgeschmissen, mhm. Also Lars Ulrich und so. Und er sagt so, er hat jetzt eine neue Band, die heißt Megadeth und die sind auch super erfolgreich. Das Problem ist nur, alle hassen ihn. Weil für alle ist so, du bist der Loser, der bei Metallica rausgeflogen ist. Du hattest die Chance deines Lebens und du bist rausgeflogen. Der sagt, ich laufe auf der Straße entlang, jemand macht das Fenster runter und sagt, Metallica! Und zeigt mir den Mittelfinger. So, er sagt so, ey, Metallica läuft im Radio, ich muss es ausdrehen, es macht mich einfach nur fertig. Ich schalte den Fernseher an, Metallica. Der sagt so, ey, es ist das Schlimmste auf der ganzen Welt für mich. Aha. Es ist einfach nur furchtbar. Und dann sitzt er dabei mit Lars Ulrich und diesem Therapeuten Phil, der auch immer dabei ist, und dann unterhalten die sich so darüber. Man muss dazu sagen, dieser Typ, ich habe mir, ich glaube, Jason Newsted war das. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe mir nochmal dem seine Wikipedia-Eintrag durchgelesen. Super problematisch. Also ist mittlerweile so ein heftiger Christ, weil er halt zu viel gesoffen hat und die haben den wahrscheinlich
auch. Wenn man viel säuft, wird man Christ.
Genau, richtig. Das ist Jesus. Also.
Was, hat's Wein gemacht?
Ja, so.
Da kann man sie mal schnell abends über die Binde kippen. Ist jetzt Wasser, Wein? Ich weiß, ich probiere einfach. Ist schon wieder.
Ich meine, das Problem ist halt, der hasst jetzt auch Schwule und so.
Ah, das wird also, David
ist schwierig. Ja, genau. Mm. Ja, das ist halt so. Das ist halt bei dem.
David ist so besonders schwierig, ja.
Naja, auf jeden Fall, denen dabei zuzuschauen, wie ich so denke, ihr seid die unzufriedensten Millionäre überhaupt, ist echt interessant. Also, die sind mega unglücklich, Max. Die sind so fucking reich, die sind die erfolgreichste Band überhaupt. Und sind aber so, während sie das sind, so mega unglücklich aufgrund von Befindlichkeiten, holen dann diesen Therapeuten dazu, den sie dann irgendwann wieder rausschmeißen, weil sie finden, der ist zu teuer. Und vor allem, weil sie auch irgendwann finden, dass er so immer wieder so einen Grund sucht, um nochmal mit denen zu reden. So, also das ist so lustig irgendwie. Weil der bekommt natürlich 40.000 Euro. Da dachte ich mir auch so, na, wenn du deinen Therapeuten so gut bezahlst, ne, will der dann überhaupt, dass es dir besser geht?
Gut, das ist absolut richtig.
So, schlecht fürs Geschäft. Das war wirklich, wirklich, wirklich krass. Und da hat man echt krasse Einblicke bekommen. Ich denke, dass wenn ich Metallica-Fan gewesen wäre, damals in den 90ern, die Musik war mir leider komplett scheißegal immer. Mhm. Überhaupt nicht mein Film gewesen, aber ich glaube, ich hätte diese Doku einfach nur verschlungen. So, ich hätte mir gedacht, so, Mann, es ist so krass. Und ich glaube,
wenn du richtig krasser Fan bist, ist es nicht auch ein bisschen deprimierend? Weil so ein bisschen ein Traumplatz, dass die ein geiles Team sind?
Ja, das glaube ich schon. Aber ich meine, die meisten Leute sind ja so, wenn die jetzt, ich glaube, man hat heute schon einen nüchterneren Blick auf eine Band, die in den 90ern so erfolgreich war, oder?
Ja, aber man will ja schon ein bisschen, dass die das Team sind.
Die haben ja damals zum Beispiel, Lars Ulrich hat ja so krass Napster verklagt.
Mhm.
Kann man ein bisschen vergleichen mit der, in Deutschland hat ja Bushido seine Fans verklagt und die haben aber nicht ihre Fans, sondern Napster verklagt, weil sie diese Plattform eben zur Verfügung gestellt haben für alle Leute, die das nicht kennen. Napster war Spotify der 90er Jahre, kann man eigentlich fast sagen, ne?
Napster war eine Tauschbörse, die größte Tauschbörse, die es gab, und da war nicht nur Musik, sondern da gab es auch Filme, da gab es, keine Ahnung, Serien.
Ja.
Pornos, die Leute haben einfach alles, was sie hochladen konnten, getauscht. Ja. Und Napster war einfach eine der prominentesten Basen. Aber Musik war da so das Hauptsegment.
Und dann haben die verklagt und die Fans sind ausgerastet. Die haben das gehasst. Die haben gesagt, ey, ihr scheiß Millionäre, ist das euer Ernst? Haben die Platten zertreten von denen und haben gesagt, ey, ich verbrenne alle meine Platten. Die Amis sind dann auch immer gleich so pathetisch. Ne? Haben so irgendwelche Sachen verbrannt von denen, wo ich so denke, das ist super dumm, aber ja, okay. Macht ihr mal. Es ist sehr interessant, sich das alles anzuschauen. Es geht auch viel um MTV und ich muss auch sagen, die tragen richtig geile Klamotten. Also die sehen halt geil aus, wie so 90er Rockbands halt ausgesehen haben. Ne? Ja. Das war ja auch schon in der Woodstock-Doku so, finde ich.
Ja, ja.
Wo ich mir immer gedacht habe, ihr habt schon alle geil ausgesehen. ich kann es sehr empfehlen, gerade für Leute, die Musik machen, die vielleicht in der Band sind oder so. Das ist schon spannend, sich das anzuschauen, weil ich glaube, jeder, der mal in der Band gespielt hat, kennt das so, dass man sich irgendwann einfach auf den Sack geht oder in einem Fußballverein oder so, wenn man jetzt schon seit 5, 6 Jahren zusammenspielt, irgendwann kracht's halt auch mal und man kann sich vielleicht nicht mehr so leiden. Es ist sehr, sehr interessant, sich das anzuschauen. Kirk Hammett ist übrigens ein geiler Typ. Das ist einfach nur so ein Dude, der Surfer und ist auch in der Band. Und der spielt so Gitarre und ihm ist einfach alles egal. Also die beiden schreien sich die ganze Zeit an. Er ist so, ja, ich habe einfach mein Ego abgelegt, um als gutes Beispiel voranzugehen. Cut. Und dann sieht man die anderen beiden, die sich einfach nur anbrüllen. Und ich denke mir so, Mann, du kannst froh sein, weil ansonsten wäre das der schlimmste Krieg ever zwischen euch drei.
Ja.
Ja, genau. Also, ich kann es wirklich sehr empfehlen, Some Kind of Monster. Es gibt's auf Netflix, es dauert ein bisschen lang, es dauert so 2 Stunden 40 oder so.
Schon lang.
Ja, ist schon lange. Aber ich glaube, für alle Leute, die Metallica-Fans sind, ich schätze, unter euren Eltern gibt's auch viele Metallica-Fans. Mein Vater zum Beispiel, ich glaube, der hat das bestimmt mal gehört. Wobei mein Vater nicht, aber so, viele so Bekannte von meinem Vater, das sind so Metallica-Fans. Und guckt euch mal so
Metallica an die Festhalle.
Ja, ein bisschen genau.
Abgerockt mit Freunden.
Genau. Und auch übrigens genial, wie dumm da teilweise die Songs entstanden sind. Also haben sie so ein Telefonat und dann sagen die so, sagt er so während seinem Telefonat, ja, es ist ja wie wenn ich vorne ich decke jemanden und er sticht mir den Rücken und dann ist er so, ja Mann, das ist ein geiler Satz, schreib den auf und 5 Minuten später sieht man den, wie er den so in so ein Mikrofon schreit. Ich bin so, ihr wart schon auch einfach. Das war schon auch oft die erste Idee. Und ich finde halt fast jeder Metallica-Song, und das ist wirklich scheiße zu sagen, ich weiß, Leute flippen jetzt aus, aber es klingt schon alles sehr, sehr ähnlich. Also deswegen, es ist für mich, ich glaube, dass es eine geile, energetische Musik ist und man kann da so richtig so abrocken, man ist so, ja Mann, mitschreien
abrocken.
Und so, abrocken, Leute. Aber es ist nicht so ganz meine Mucke.
Ey, ich muss ehrlich sagen, mir ist es auch, Metallica war mir leider musikalisch immer ein bisschen egal.
Ja.
Es gibt ja so Bands, die sind einem einfach immer egal.
Ja.
Und Metallica gehört da leider bei mir komplett dazu.
Kann ich total verstehen.
Also absolut neutral.
Ja, kann ich total verstehen.
Ich kenne auch ganz wenig, ich habe auch, bis ich wusste nicht, dass Master of Puppets, ich wusste, dass es den Song gibt, aber ich wusste nicht, wie der klingt.
Ja.
Wusste ich erst, als ich Stranger Things geguckt habe.
Ja. Ja.
Also so egal war mir leider Metallica.
Max, ich habe noch eine letzte Frage an dich. Und zwar kommt die von Spiel vor Gott, Spiel vor Gott, warum auch immer, hat gefragt, welche Beauty-Produkte benutzt ihr? Und da bin ich jetzt wirklich gespannt. Du kannst auch mal sagen, mit was du duschst. Fände ich auch mal interessant.
Weiß ich gar nicht. Hast du sowas?
Ja, also Duschgel, meinst du?
Ey, da bin ich ja wirklich, alles.
Ja.
Also ich bin so, Duschgel ist mir scheißegal.
Ja.
Das einzige Produkt, was ich immer gleich kaufe, ist meine Zahncreme. Aber ja, da weiß ich nur, wie sie aussieht, nicht wie sie heißt.
Mhm.
Und ansonsten, ich nehme seit 20 Jahren blöde Chanel als Parfüm. Mhm. Ist auch Jeremy Fragrance approved.
Okay, sehr gut.
Das ist sehr, fragen, ja. Das ist ganz wichtig.
Ja, ja. Ja, der der 1:1 aus wie Homelander.
Das muss ich schon auch mal sagen. Ja, ja. Und ansonsten, ich bin ganz schlecht mit so Pflegeprodukten. Also ich habe auch bis vor 4 Jahren noch nie mein Gesicht eingecremt. Oder so.
Das mache ich ja auch nie. Das habe ich auch, das mache ich auch super selten. Also ich war jetzt neulich bei der Pediküre. By the way, kann ich sehr empfehlen.
Was machen die? Machen die Füße oder Hände?
Füße. Hände ist Maniküre. Und ja, kann ich wirklich sehr empfehlen. Hat Spaß gemacht und wurde am Tag darauf direkt von Marek für meine Füße gelobt. Ich weiß nicht, ob er es wusste, aber also gut, er wusste es, glaube ich, schon. Aber es ist, es hat mich sehr gefreut. Also, ich benutze an Pflegeprodukten. Ich habe auch gar nicht so wahnsinnig viel. Ich habe mir so ein Deo gekauft. Das ist von, ich glaube, Vichy heißt die Marke.
Ja.
Leni Lessmann hat es in ihrer Story empfohlen, hat gesagt, das ist das beste Deo oder sie hat es mir irgendwie geschickt oder so. Dann habe ich es bestellt, habe das falsche bestellt, ist aber trotzdem ein gutes Deo. Ich habe aktuell, ich habe ein Parfum von, also ich hatte ganz lange dieses Dire Savage. Dann hatte ich ganz lange so ein Parfüm von Aesop. Das mochte ich aber eigentlich gar nicht so sehr. Im Moment habe ich Tom Ford Oud Wood, was so ein Klassiker ist. Ja. Und habe keine Creme fürs Gesicht tatsächlich. Ich habe irgendwie so eine Glow, so eine mit so Sonnenschutzfaktor. Das ist ganz gut, wenn ich so rausgehe und ich weiß, die Sonne scheint, dann mache ich das manchmal drauf. Bei so Körperseife bin ich auch relativ entspannt. Ich habe jetzt irgendwie was von Science gekauft. Ich finde das eine ganz schlimme Marke, weil mich abfuckt, wie die sich nennen und so. Und aber ich muss sagen, es riecht ganz lecker. Deswegen habe ich mir das mal geholt. Davor hatte ich immer so Aesop-Produkte, ist mir aber irgendwann zu teuer geworden. Nervt mich, dass ich mir der Post bestellen muss. Das war's, glaube ich, ja. Also
und
ich
habe immer noch Axe, Cookies und Leder drauf.
Ja, genau, das ist ja eh klar.
Immer noch mal so eine schöne Dose Axe, wie so ein, ja, wie so ein 14-Jähriger.
Ja. Nee, aber ansonsten, das war's eigentlich, ja. Und ich bewundere so Leute, die sich so richtig viel Mühe damit die geben. Die so
eine Skin-Routine haben.
Na, weil es ja irgendwie auch bestimmt sich toll anfühlt. Also ich kenne das ja auch, wenn ich mich abends ins Bett lege und ich bin frisch geduscht, es fühlt sich einfach besser an. Und ich glaube, wenn du dir vorher noch mal porentief das Gesicht gereinigt hast, fühlt sich das auch toll an. Ich habe aber bei meiner Kosmetikerin, wo ich jetzt war, rausgefunden, man kann echt noch mal einiges machen, aber erst so im Oktober, wenn die Sonne weg ist, gerade so im Gesicht noch mal so porentief sich reinigen lassen und so, werde ich mal hingehen, lade ich nicht mal ein.
Kommt der ganze Müll mal raus.
Kommt der ganze Müll nicht mal raus.
Mal rausgekercher, ja, die, ja, Scheiße. Ja. Ich soll einfach nur mit dem Kercher durch die Fresse gehen.
Ja, ja, also ich glaube wirklich, dass das mega befreiend ist. Ich habe so ein Video mal von Haftbefehl gesehen und da wurde dem auch so irgendwie so die ganzen Poren irgendwie so rausgezogen. Da dachte ich mir so, geil, das will ich auch machen. Das will ich unbedingt mal machen. Microneedling heißt das, glaube ich.
Jesus Christ.
Max, das machen wir alles. So, bist müde.
Wir gehen da knietief rein.
Toll, dass wir heute nochmal aufgenommen haben. Das bedeutet, wir haben jetzt in 3 Wochen 3 Podcasts veröffentlicht. Schon doll.
In 2 Wochen hören wir uns wieder. Aber natürlich gibt es jetzt auch noch gleich was Kleines auf Patreon. Mhm. Wir sind ja in der After-Credit-Scene. Gibt es noch mal eine halbe Stunde extra.
Mhm.
Wenn ihr uns supporten wollt und noch was genießen wollt, patreon.com/imoutkino. Und man muss auch mal da dankendes Lob aussprechen, denn die Menschen haben nach unserer tiefsinnigen Folge 176 vor 2 Ausgaben sehr viel auch wieder auf Patreon zurückgefunden. Und das freut uns doch auch. Und es werden jeden Tag wieder ein paar mehr.
Haben ihre Pledges erhöht, sind mehr Leute dazugekommen. Bin ich wirklich dankbar. Und ich sag dir was, wir sind immer noch einfach richtige Big Player auf Patreon. Ich habe neulich mal geguckt, wie viel Follower so Leute wie zum Beispiel Hazel Brugger, von der ich jetzt mal behaupten würde, dass sie schweineberühmt ist. Und die haben so, na, jetzt nicht so viel mehr als wir. Also die hat vielleicht so 1200 Leute. Und wir haben fast 900 Leute. Das ist ziemlich geil. Mhm. Das muss ich sagen, also wirklich, da habe ich mich echt gefreut.
Tausend wäre das Ziel dieses Jahr wieder. Back to the Tausend.
Tausend wäre das Ziel, ja?
Nennen okay. wir sie doch die geile Tausend.
Stark. So, Maxi, toll. so liebe ich's. Und Leute, wir hören uns nächste Woche wieder.
Übernächste Woche.
Hast du aber. Übernächste Woche? Stimmt.
Ja, zwei Wochen.
Genau, stimmt. Alle zwei Wochen. Naja.
Aber müssen wir trotzdem früher, ist egal. Wir müssen ja früher aufzeichnen, weil eigentlich bin ich ja in zwei Wochen in Disneyland.
Ja, ich bin. Naim. Ich bin auf Malta.
Auf Malta?
Ja, stimmt, ja.
Wann bist du auf Malta?
Ich bin auf Malta zwischen dem, ich bin im Urlaub zwischen dem, warte, das finde ich auch geil, dass wir das jetzt hier besprechen. Zwischen dem 5. und dem 11. bin ich im Urlaub, September.
Okay.
Das ist, glaube ich, die Woche, wo du auch in Disneyland bist.
Ich fliege am 8.
Ja.
September.
So ist es.
Nun gut.
Gut, mein Lieber.
Dann würde ich sagen, machen wir Feierabend hier und gehen dann rüber zu. Jetzt mischt sich alles gerade. Ist gerade komplett.
Der ist einfach in Berlin losgefahren.
Dann ist einfach nochmal Dresden, nochmal ganz kurz nochmal rüber nach Saarbrücken.
Saarbrücken.
Scheiße, Saarbrücken.
Also ja, Leute, tschüss.
Klar, Leute, tschüss.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.